Also Lukas 20, die Verse 20 bis 26. Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person anziehst, sondern den Weg Gottes, der Wahrheit gemäß, lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Er aber sagte ihnen: So gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Wir wissen, es ist die letzte Woche vor Jesu Tod. Er ist in Jerusalem, lehrt im Tempel, und immer wieder treten die Obersten direkt auf ihn zu, um ihn in irgendeiner Weise zu einer Aussage zu bekommen, dass sie ihn verurteilen können. Und heute treten ja Vertreter dieser religiösen Führer erneut an Jesus mit einer Fangfrage heran. Nachdem sie ihm im Tempel gefragt haben, in welcher Vollmacht er lehrt, wollen sie diesmal versuchen, ihn mit einer politisch-religiösen Frage zu überlisten. Und dabei geht es ihnen überhaupt nicht um Wahrheit oder Gerechtigkeit. Wir haben gelesen, sie wollen Jesus in eine Falle locken. Die Frage, sollen wir dem Kaiser Steuer zahlen, ja oder nein, sie klingt eigentlich ganz harmlos. Aber sie ist ganz raffiniert gestellt, denn egal wie Jesus antwortet, sie hoffen ihn damit zu überführen. Entweder als Gegner der römischen Regierung oder als Verräter am eigenen Volk. Sie dachten, diesmal haben wir ihn. Egal welche Antwort er gibt, er wird verlieren. Aber Jesus, das wissen wir, er schaut das Herz an, er kennt ihre Absichten. Er nimmt eine Münze in die Hand, zeigt auf das Bild des Kaisers und antwortet mit diesen Worten, die uns alle sehr bekannt sind, die aber bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren haben. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Jesus hält uns mit seiner Antwort auch den Spiegel vor und fragt uns: Wie leben wir als seine Jünger? Wie gehen wir mit dem um, was dem Staat gehört, und wie mit dem, was Gott gehört? Wo beginnt deine Verantwortung? Und wo endet unsere Ehrlichkeit? Wenn man Religion und Staat vermischt, da entsteht oft schnell eine ganz gefährliche Mischung. Und da ist oft Heuchelei auch schon vorprogrammiert. Und genau das begegnet uns im heutigen Text. Es geht also um die Frage, ob man dem Kaisern Steuer zahlen soll. Lukas geht in seinem Evangelium nicht genau darauf ein, aber Matthäus und Markus berichten uns, dass eigentlich zwei ganz gegensätzliche Gruppen sich zusammengeschlossen haben. Die Herodianer, die also Herodes anhängen, also einer weltlichen Macht, und die Pharisäer. Matthäus beschreibt das im 22. Kapitel ab Vers 15, und da heißt es: Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Und sie sandten zu ihm ihre Jünger samt den Herodianern. Die einen haben also die Herrschaft des Herodes unterstützt. Die anderen verachteten Herodes und alles, wofür er stand. Aber wie das oft so ist, in der Ablehnung Jesu waren sie sich einig. Da haben sie einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und jetzt also, um Jesus zu Fall zu bringen, schicken sie ihre Agenten mit einer Frage, die Jesus in dieses unauflösliche Dilemma bringen sollte. Die Antwort von Jesus überrascht aber seine Gegner. Mit einem einzigen, klaren Satz macht er deutlich, sowohl Gott als auch der Kaiser haben ihren berechtigten Einflussbereich und damit auch ihre jeweiligen Ansprüche an uns Menschen. Aber, und darauf kommen wir heute noch, wenn sich diese Forderungen überschneiden, dann steht für uns Gottes Anspruch über allem. Indem Jesus seine Kritiker aufforderte, ihm diesen Denar, diese römische Münze zu zeigen, hat er sie entlarvt. Denn sie nutzten ja die Münzen des Kaisers, um Handel zu treiben oder einzukaufen. Sie profitierten von dem römischen Gesetz, das Ordnung bei ihnen geschaffen hat. Auch von den Leistungen der Verwaltung oder dem Straßennetz. Jesus hat mit diesem Satz eines klargestellt: Dem Kaiser steht die Steuer auch deshalb zu, um all das, wovon ihr jetzt profitiert, zu finanzieren. Aber mit seiner abschließenden Aussage, Gott aber gebt, was Gott gehört, hat er ein ganz klares Zeichen gesetzt. Denn er widerspricht dieser selbstherrlichen Darstellung des Kaisers Tiberius auf dieser Münze. Er hat sich nämlich auf dieser Münze als Sohn des göttlichen Augustus und Pontifex Maximus, also als den obersten Priester, feiern lassen. Jeder, der diese Münze in der Hand hatte und damit Handel getrieben hat, hat ihm letztendlich diese Ehre, die er sich selbst auf die Münze hat prägen lassen, ja, gegeben. Aber Jesus macht eines klar: Über dem Kaiser steht Gott. Und eigentlich ist damit die Sache für uns klar. Ich könnte die Predigt fast schon beenden. Wir sollen dem Staat geben, was dem Staat zusteht, aber niemals dabei vergessen, was Gott gehört. Unsere Loyalität gilt nicht der weltlichen Macht, sondern dem himmlischen Vater. Und Jesus möchte einfach, dass wir das verstehen. Wir sollen religiöse Heuchelei vermeiden. Wir sollen uns rechtmäßiger staatlicher Autorität unterordnen. Aber vor allem, und das ist entscheidend, sollen wir uns Gott unterwerfen. Denn nur er verdient es, dass wir ihm unser Herz, unser Vertrauen, ja unser ganzes Leben anvertrauen. Und wir finden in dem Text drei Punkte, die auch heute noch für uns wichtig sind. Erstens, religiöse Heuchelei, so wie es hier geschieht, ist eine Sünde, die Gott sofort erkennt und auch durchschaut. Zweitens sehen wir in dem Text, wie Christen mit staatlicher Autorität umgehen sollten. Und drittens, unser erster Gehorsam gilt Gott. Ich komme zu Punkt 1. Religiöse Heuchelei ist eine Sünde, die Gott erkennt und auch durchschaut. Lukas, Matthäus und Markus berichten, wie die religiösen Führer gemeinsam mit den Herodianern Komplizen zu Jesus schickten und wie diese sich vor ihm darstellten. Als ehrliche Fragesteller. Ihr eigentliches, wahres Ziel war aber, Jesus mit der Aussage zu überführen und ihm dem römischen Statthalter auszuliefern. Oder aber, wenn er sich auf die Seite des Kaisers stellt, ihn vor dem Volk als Verräter an Israel bloßzustellen. In Vers 21 sehen wir ihre schmeichelnden Worte. Ich lese sie uns nochmal vor. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes, der Wahrheit gemäß lehrst. Sie haben das nicht geglaubt. Sie wollten ihn damit aus der Reserve locken. Aber was sie sagten, ist wahr. Jesus sprach und lehrte richtig. Jesus war nicht parteiisch. Er lehrte den Weg Gottes in Wahrheit. Und hätten sie geglaubt, was sie sagten, dann hätten sie sich Jesus unterworfen. Aber so haben sie geheuchelt. Für uns heute ist es leicht, und ich habe mich selbst schon oft erwischt, wenn ich die Bibel lese, über die Verlogenheit der religiösen Führer den Kopf zu schütteln. Das geht ganz schnell. Aber wir sollten nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern eher ehrlich in unser eigenes Herz schauen. Denn Heuchelei war nicht nur ihr Problem. Diese Heuchelei, die steckt auch in uns. Wir wollen doch vor anderen gut dastehen. Und dann sagen wir Dinge oder machen Dinge, die uns besser aussehen lassen, als wir eigentlich sind. Aber wir vergessen dabei ganz schnell und oft, dass doch der Herr unser Herz sieht, dass er uns kennt. Entscheidend ist nicht, wie wir nach außen wirken, sondern ob wir echt wahrhaftig sind vor ihm. Wir sind manchmal wie der Schüler, der ganz begeistert in seiner eigenen Schlauheit stolz erzählt, wie er beim Spicken nicht erwischt wurde. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so ging. Und als er dann merkt, dass die Lehrerin hinter ihm steht, sagt er plötzlich, natürlich weiß ich, dass es eigentlich nicht erlaubt ist und Ehrlichkeit ist ja das Wichtigste. So will man sich oft noch schnell aus der Affäre ziehen. Aber er war ertappt. Aber wir sehen daran, wir passen unsere Worte oft so schnell an, wenn wir merken, dass jetzt jemand zuhört, der uns kennt, der uns beurteilen kann. Dabei sollten wir wissen, Gott hört immer zu. Und er hört nicht nur, was du sagst, sondern auch, wie du es wirklich meinst. In der Bibel steht in 1. Samuel Kapitel 16, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Auch wir Ältesten oder auch Pastoren sind nicht frei von Heuchelei. Wir stehen oft hier vorne und erklären das Wort Gottes und oft entsteht ein Eindruck, ja, die wissen es, die sind heilig, die kennen sich aus. Und oft wirkt man frommer, als man in Wirklichkeit ist. Wenn man nicht aufpasst, kann man auch den Eindruck erwecken, geistlich vollkommen zu sein und über den Zuhörern zu stehen. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass jemand zu dir gesagt hat, oh, wie fromm du doch bist. Du verbringst ja bestimmt viele Stunden im Gebet, jede Woche. Oder du hast so eine Erkenntnis über der Schrift, ich glaube, du kennst die ganze Bibel auswendig. Oder vielleicht hat dir auch schon mal jemand gesagt, du hast so einen starken Glauben, du zweifelst nie. Vielleicht hat es dir gefallen und hast es stehen lassen. Aber wenn du nichts sagst dazu, bist du schon mitten in der Heuchelei. Die ehrlichere Antwort wäre vielleicht, ich kämpfe mit dem Gebet genauso wie du, aber ich versuch's. Oder, ja, ich kenne viele Bibelverse, aber das sind alles Verse, die mich schon persönlich durchgetragen haben. Oder, ich zweifle manchmal auch, genauso wie du. Aber der Herr hilft mir durch diese Zweifel hindurch. Das wäre wahrscheinlich ehrlicher. Und dabei müssen wir nicht jedem Menschen unsere innersten Kämpfe offenbaren. Das ist gar nicht notwendig und oft auch gar nicht klug. Aber um religiöse Heuchelei zu vermeiden, dürfen wir keine falschen Eindrücke entstehen lassen. Nur damit wir besser dastehen, als wir in Wirklichkeit sind. Zurück zu unserem Text. Religiöse Heuchelei ist eine dumme Sünde. Denn Jesus durchschaut sie immer. Er hat auch die List der Fragesteller sofort durchschaut. Das griechische Wort, das Lukas hier in Vers 20 verwendet, heißt Panurgia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es bedeutet aber übersetzt List, Arglist oder Verschlagenheit. Jesus sieht durch die Maske der Fragesteller hindurch, wie es in Hebräer 4, Vers 13 heißt. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles liegt offen und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher Brief 2, Vers 4, wir reden nicht, um Menschen zu gefallen, sondern nach Gott, der unsere Herzen prüft. Uns muss also klar sein, wir können Menschen täuschen, aber niemals Gott. Deshalb bleib wachsam gegenüber dieser Sünde der Heuchelei, in die wir so schnell hineinfallen. Ich komme zu Punkt 2. Wie Christen mit staatlicher Autorität umgehen sollten. Mit seinen Worten, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, macht Jesus deutlich, Die staatliche Ordnung hat ihren Platz, denn sie ist von Gott eingesetzt. Und dazu gehört auch, dass Christen Steuern zahlen sollen. Auch Paulus schreibt in Römer 13, Vers 7, gebt allen, was ihr schuldig seid, Steuern dem, der Steuern verlangt, Zoll dem, der Zoll verlangt. Das bedeutet, wir sollen ehrlich und auch verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, das uns anvertraut ist. Du musst nicht mehr Steuern zahlen als nötig. Du darfst auch für deine Steuererklärung legale Vergünstigungen anwenden, nutzen. Aber es ist falsch, bewusst zu betrügen, weil es ja eh alle machen. Ebenso ist es nicht gerechtfertigt, mit der Steuer umgehen zu wollen, nur weil wir bestimmte Gesetze der Regierung, zum Beispiel wegen Abtreibung oder Krieg, nicht einverstanden sind. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin nicht damit einverstanden, deswegen umgehe ich jetzt die Steuer. Denn Gott hat der Regierung eine begrenzte zwar, aber eine echte Autorität gegeben, zum Schutz und zum Wohl der Gesellschaft. Und dafür braucht die Regierung Geld, das sie über Steuern einzieht. Paulus beschreibt in Römer Kapitel 13, Vers 1, dass die Autorität einer Regierung von Gott gegeben ist. Wenn wir uns heute in der Welt umschauen, kann man das kaum glauben. Er schreibt, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Die Bestehenden sind von Gott eingesetzt. Und er fährt in Vers 4 fort, sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. In Römer 13, Vers 1. Jetzt könntest du sagen, ja, Paulus, wenn der gewusst hätte, wie die Regierungen heute aussehen, hätte er das nie geschrieben. Aber als Paulus die Worte schrieb, war Kaiser Nero an der Macht. Es war ein gottloser Herrscher, der die Christen brutal verfolgt hat. Er ließ sie verhaften, er ließ sie foltern und er ließ sie töten. Manche wurden lebendig verbrannt, anderen wurden wilde Tiere vorgeworfen, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Und trotzdem sagt Paulus, die staatliche Ordnung ist von Gott eingesetzt. Das bedeutet, wir sind nicht einfach frei, uns der Regierung zu widersetzen, nur weil sie böse erscheint oder Dinge tut, die dir nicht gefallen. Nur wenn der Staat uns zwingt, gegen Gottes Willen zu handeln, dann ist Widerstand gerechtfertigt. Gott hat der Regierung den Auftrag gegeben, die Gerechtigkeit zu fördern. Sie trägt das Schwert, also Justitia, wie Paulus in Römer 13, Vers 4 sagt, um das Böse zu bestrafen und die Unschuldigen zu schützen. Insbesondere die Schwachen und die Wehrlosen, die in so einem Staat sonst ganz leicht übersehen oder vielleicht auch ausgenutzt werden würden. Doch wenn Regierungen korrupt werden und ihre Gesetze weder gerecht sind, noch dass sie konsequent durchgesetzt werden, was passiert dann? Dann leidet die Gesellschaft, ganz besonders jene, die sich doch eigentlich um ein rechtschaffenes Leben bemühen. Gottes erste Absicht mit staatlicher Autorität ist Gerechtigkeit und Schutz. Und wenn eine Regierung diesen Auftrag missachtet, stellt sie sich selbst damit unter Gottes Gericht. Deshalb ruft Paulus auch in 1. Timotheus 2, Vers 2 dazu auf, für die Obrigkeit zu beten, damit du ein ruhiges und stilles Leben führen kannst, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn eine gute Regierung schützt ihre Bürger vor Betrug, vor Kriminalität. Sie schafft gerechte Rahmenbedingungen, die ehrliches Wirtschaften und auch den Schutz von Eigentum ermöglicht. Eine gerechte Regierung versucht auch, das Verhältnis zu anderen Staaten zu regeln. Eine gute Regierung sorgt für eine angemessene Verteidigung. Sie schließt Verträge, die Frieden ermöglichen. Wenn Regierungen untätig in diesen Aufgaben bleiben, können schnell totalitäre Regime schwächere Nationen unterwerfen. Und diese verheerenden Folgen, die kennen wir. Auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere auch für Christen, für Gläubige, damals auch für die Juden. Freiheit, Glaube und Gerechtigkeit werden dann mit Füßen getreten. Aber gerade weil Gott Regierungen einsetzt, ergeben sich daraus für uns Christen Chancen, aber auch Verpflichtungen. Die Heilige Schrift lässt keinen Raum für Zweifel. Christen sollen sich der staatlichen Ordnung unterordnen, mit ihr zusammenarbeiten, wo immer es möglich ist. Nochmal, Römer 13, Vers 1. Jedermann, jeder, ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt ist. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Ach, wenn du nur den Kopf über deine Regierung gerade vielleicht schüttelst. Petrus schrieb auch darüber in 1. Petrus 2, Vers 13, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter und zur Belohnung derer, die Gutes tun. Gar nicht so einfach. Auch wenn einzelne Christen in der Geschichte bewaffneten Widerstand gegen tyrannische Regierungen geleistet haben, lässt sich das nicht unbedingt biblisch rechtfertigen. Denn weder die Apostel forderten dazu auf, noch Jesus, Regierungen, auch wenn sie korrupt sind, zu stürzen. Die Bibel ist da ganz klar. Sie ruft auf, staatliche Autorität zu ehren. Jetzt kommt ein Einschub, soweit es mit dem Glauben vereinbar ist. Ich komme da gleich noch dazu. In 1. Petrus 2, Vers 17 heißt es, ehrt den König. Für uns bedeutet das, wir sollen den Bundeskanzler als höchste Autorität im Staat respektvoll behandeln, auch wenn du vielleicht diese Partei nicht gewählt hast. Aber dieser Aufruf, ehrt den König, gilt nicht uneingeschränkt, denn es gibt Situationen, in denen Regierungsführer, Kanzler, Präsidenten nicht Ehre, sondern Kritik verdienen. Jesus selbst nannte Herodes in Lukas 13, Vers 32 zum Beispiel einen Fuchs. Und das war ein Ausdruck für Verschlagenheit. Und Johannes der Täufer sprach auch öffentlich gegen dessen unmoralisches Verhalten. Es hat ihn sein Leben gekostet. Trotzdem gilt im Normalfall, dass wir Christen diesen Autoritätspersonen auch mit Respekt begegnen. Auch wenn wir ihre Entscheidungen oder ihren Lebenswandel vom Wort Gottes her ablehnen müssen. Unser Umgang soll, wie mit allen anderen Menschen auch, nicht mit Verachtung, sondern mit Gottesfurcht geprägt sein. Deshalb fordert Paulus in 1. Timotheus 2 auch auf, und er beginnt dieses Kapitel damit, für Regierungsverantwortliche zu beten. Nach Neues Leben Übersetzung, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht ausüben. Warum? Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig gegenüber den Menschen sind. Da geht es auch um gute Rahmenbedingungen, dass wir unseren Glauben leben können, damit wir das Evangelium weitergeben können, damit wir auf die Straße gehen können und von dem, der uns gerettet hat, erzählen, weitergeben. Und das Gebet eines Gerechten vermag viel. Unser Gebet kann auch das Herz der Mächtigen verändern. Das bedeutet also, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sollten Christen auch Regierungsverantwortlichen das Evangelium weitergeben. Sie vielleicht sogar geistlich begleiten. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie Paulus diese Chance genutzt hat. Er hat vor Felix, Festus und Agrippa, das waren ja alles Führer, und sogar vor dessen Ehefrauen evangelisiert. Und im Philipperbrief berichtet er darüber, dass aus dieser Verkündigung Menschen im Umfeld des Kaisers sogar zum Glauben gekommen sind. Die Bibel zeigt uns aber auch andere starke Vorbilder darin, wie Gläubige im Alten Testament ja ganze Königreiche beeinflusst haben. Denkt an Josef, denkt an Nehemia oder Daniel. Sie hatten ganz hohe Positionen in nichtgläubigen Regierungen. Und mit ihrem Mut, ihrer Weisheit und ihrer Treue dienten sie dort und wurden zu einem Segen für viele. Christen also, die ein öffentliches Amt ausüben und ihre Aufgabe ehrlich und zuverlässig erfüllen, die können viel für Christus bewirken. In der Regierung, gerade durch ihr Verhalten, ihr Zeugnis und ganz besonders durch ihre Treue zu ihrem Herrn und dem Evangelium. Deshalb dürfen und sollen sich Christen je nach ihren Gaben und ihrer Berufung durchaus auch in der Politik engagieren. Nicht jeder von uns ist für diese Aufgabe bestimmt, aber Gott schenkt doch jedem auch ganz unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten und führt ihm Wege. Deshalb frag dich im Gebet, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wo kannst du mich gebrauchen? Gleichzeitig stellt sich einem damit natürlich auch die Frage, wie man selbst persönlich diese christlichen Werte in einer weltlich geprägten Welt weitergeben kann. Wir müssen uns eines ganz klar sein und auch bewusst machen. Evangelisation ist Gottes wichtigstes Mittel, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, nicht die politische Macht. Denke nicht, wenn du jetzt in der Politik bist, dass du über Politik Menschen verändern kannst. Wir sind vom Herrn berufen, Salz und Licht für diese Welt zu sein. Das bedeutet auch, wir dürfen Menschen aus der Regierung mit ihrer Sünde konfrontieren. Danach die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus weitergeben. Wenn wir das in unserem Dienst oder in unserer Aufgabe aus dem Blick verlieren, dann kommst du leicht in diese Falle des sozialen Evangeliums. Dann verschiebt sich der Fokus von der Erlösung durch Christus hin zu einer rein gesellschaftlichen Veränderung. Aber ohne Gott im Fokus. Dann ist das alles nur Menschenwerk. Und diese Probleme in dieser Welt, die liegen nicht an den unterschiedlichen politischen Systemen. Denn egal ob Kommunismus, Demokratie, Liberalismus, Königtum, es gibt überall dieselben Probleme. Warum? Wegen der Sünde des menschlichen Herzens. Und das einzigste Mittel dagegen, was dauerhaft wirkt, ist das Evangelium. Die gute Nachricht. Denn es verändert einen Menschen von innen heraus. Es führt von der Rebellion gegen Gott zur Unterordnung unter ihn. Aber damit das Evangelium weiterlaufen kann, ist es gut, wenn Christen öffentliche Ämter haben und wenn sie sich dafür einsetzen, dass Gesetze verabschiedet werden, die die christlichen Werte fördern. Aber wir dürfen auch nicht blind sein. Wir müssen die Grenzen von dem, was wir als Christen in dieser Welt schaffen können, auch klar im Blick haben. Vieles, was wir meinen, Gutes zu tun, wird das Land nicht verändern. Nur das Evangelium kann das. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ich bin ja nicht in der Politik aktiv. Aber ich möchte dich fragen, was kannst du tun, wenn du selbst nicht politisch bist? Naja, du hast sicher fast jeden Tag, vielleicht sogar jeden Tag, Gespräche über Politik. Mir geht es auf der Arbeit so, jeden Tag. Aber du kannst diese Gespräche nutzen, um den Blick auf das Evangelium zu lenken. Anstatt mit den anderen über die Zustände in unserem Land zu schimpfen, könntest du jede Gelegenheit nutzen, um klarzumachen, wieso ist denn das so? Ja, weil das Menschenherz nur sich selbst sieht. Und schon kannst du Jesus ins Gespräch bringen, der die Menschenherzen verändert. Und manche Christen denken vielleicht, ich will mit Politik nichts zu tun haben, aber wenn sich Christen ganz aus diesen Diskussionen zurückziehen, verkennen sie, dass Gott auch Christen gebrauchen kann, um das Böse in dieser Welt einzudämmen. Wir wissen, nicht dauerhaft. Das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Deshalb, lass dich ermutigen, mit deiner Gaben und deiner Berufung dich durchaus politisch zu engagieren. Wenn der Herr dich in diese Richtung führt. Denk nicht, ich muss jetzt hier loslegen. Lass es dir vom Herrn zeigen, im Gebet. Und wenn du dort engagiert bist, denk immer daran, dass das Evangelium in der Mitte steht bei all dem, was du tust. Bei allem politischen Engagement, auch von Christen, brauchen wir die Erkenntnis, dass diese politischen Maßnahmen auch über Gesetze nur begrenzt wirken. Das wissen wir. Nur das Evangelium verändert das Herz. Und wir wissen auch, dass die Welt die Bibel eben nicht als Maßstab für ihre Moral annimmt. Wenn du wo bist und gleich sagst, die Bibel sagt, oder damit argumentierst, wirst du oft nicht gehört. Da gehen die Ohren zu. Deshalb müssen wir manchmal weise sein, wie wir das Evangelium in diese Gespräche mit hineinnehmen. Jesus hat in Matthäus 10, Vers 16 selbst gesagt, seid klug wie die Schlangen und dabei ohne falsch wie die Tauben. Wenn du das mit in diese Diskussion nimmst, dann sollte das eine Orientierung sein, um klug zu argumentieren und zu handeln, damit du erstmal die Menschen auch erreichen kannst. Ich komme jetzt zum Punkt 3 und der ist mir der wichtigste. Punkt 3, wir müssen uns bei all dem Gott unterordnen. Wir haben ja jetzt bereits schon gehört, dass wir dem Kaiser geben sollen, was dem Kaiser gehört. Jesus hat aber auch gesagt, dass wir Gott geben sollen, was Gott gehört. Was hat er damit gemeint? Ja, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Aber wenn eine Regierung ihre von Gott gesetzten Grenzen überschreitet und die Bürger dazu zwingt, Gottes Gebote zu missachten, dann ist der Gehorsam gegenüber Gott vorrangig. Auch wenn das Ungehorsam gegenüber der Regierung bedeutet. Das meinte Jesus damit, Gott zu geben, was Gott gehört. Ein Beispiel dafür finden wir im Alten Testament, in 2. Mose 1. Die Hebammen aus Ägypten wurden aufgefordert, vom Pharao alle neugeborenen Jungen der Israeliten zu töten. Aber sie haben sich dem Befehl widersetzt, weil, und so steht es im Wort, weil sie Gott mehr fürchteten als den König. Und ihr ziviler Ungehorsam, steht auch im Wort, wurde von Gott gesegnet. Wir können lesen, dass Gott der Herr ihnen dafür Gutes tat und das Volk wachsen ließ. In Daniel 3 weigerten sich Schadrach, Meschach und Abednego, das goldene Standbild des Königs anzubeten. Sie wurden dafür in den Feuerofen geworfen. Und in Daniel 6 betet Daniel trotz des Verbots weiter zu Gott und wird dafür in die Löwengrube geworfen. Aber, wie wunderbar, Gott hat Daniel und seine Freunde bewahrt. Das hat er für sie getan, weil er sich damit groß gemacht hat und auch einen Plan hatte. Das ist aber keine Garantie für dich heute, wenn du so handelst. Du musst dir klar sein, deine Treue zu Gott kann auch mit Leid verbunden sein. Das soll dich aber nicht hindern. In Apostelgeschichte 5 befindet sich ebenfalls ein Beispiel, bei dem Gottes Autorität höher erachtet wird als die der Menschen. Was war geschehen? Petrus, Johannes haben öffentlich über Jesus gepredigt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und das missfiel dem Hohen Rat, der sie bereits mehrfach gewarnt hatte, so weiterzumachen. Er hatte sie sogar dafür ins Gefängnis geworfen. Ein Engel hatte sie aus dem Gefängnis wieder befreit und den Auftrag gegeben, weiter im Tempel zu lernen. Und ja, die Apostel wurden wieder gefangen, erneut vor den Hohen Rat gebracht und man hat ihnen dann vorgeworfen, ihr habt euch dem Verbot widersetzt. Und Petrus hat darauf in Vers 29 in Apostelgeschichte 5 mit diesem ganz bekannten Satz geantwortet, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sehen also, wir Christen, wir sollen nicht nur Gott mehr gehorchen als den Menschen, wir dürfen Ungerechtigkeit auch in der Regierung und auch die Verantwortlichen dafür mit Respekt, aber wir dürfen sie in Verantwortung ziehen. Daniel forderte zum Beispiel auch Nebukadnezar auf, sich von seinen Sünden abzuwenden und doch gerecht zu handeln. Er konfrontierte auch Belsazar wegen seiner geistlichen und moralischen Nachlässigkeiten. Viele Propheten des Alten Testaments stellten Könige wegen ihrer Vergehe zur Rede. Wir haben schon gehört, Johannes der Täufer deckte Herodes Sünde auf, denn er hatte die Frau seines Bruders geheiratet. Und so, wie der Kaiser Münzen mit seinem Bild geprägt hat, so ist Gott der Einzige, der Menschen nach seinem Ebenbild prägt. Und diese Prägung, die kriegst du, wenn du zum Glauben kommst. Auf dieser Münze steht vielleicht, ja, erwählt von Anbeginn der Zeit, auf der zweiten, ja, Jesus Christus ist für dich gestorben, er liebt dich. Und außen am Rand steht vielleicht, ja, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß es nicht, was auf deiner Münze steht, aber er prägt dich, wenn du sein Kind bist. Und es ist jetzt Gottes Prägung, die dich leiden soll. Denn du verdankst dein ewiges Leben ihm. Und er besitzt das Recht über dich, über dein Eigentum, über dein Geld, über deine Zeit. Unterwerf dich ihm vollständig seiner Herrschaft. Und ja, geh den Weg, den er für dich bestimmt. In dieser Welt, in dieser Regierung. Ich komme zum Schluss. Die Gegner Jesu wollten ihn mit einer Fangfrage bloßstellen. Aber er durchschaute ihre Absicht und antwortete mit göttlicher Weisheit, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und mit der klugen Antwort hat sich Jesus nicht der politischen Realität entzogen, sondern er hat unmissverständlich klargemacht, es gibt eine Verantwortung gegenüber dem Staat. Aber die größere Verantwortung gilt Gott. Am Ende in Vers 26 heißt es, sie konnten ihn in seinen Worten nicht fassen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen. So brachte Jesus seine Gegner durch seine göttliche Weisheit zum Schweigen. Und so wird er am Ende auch den Sieg davontragen. Amen.
Amen.